Die Rockantenne Lokalhelden. Interviews mit unseren Rockstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Marc sagt Pfeife, Harfe und E-Gitarre, das ist eine Kombi, die ihr wahrscheinlich nicht allzu oft auf der Bühne finden werdet. Außer ihr geht auf ein Konzert von In Extremo. Da liegen ihnen sowohl die Burgfräulein als auch die härtesten Lederjackenträger zu Füßen. Denn sie sind die erfolgreichste Mittelalter-Rockband der Welt und haben ganz neu ihre aktuelle Platte Wolkenschieber veröffentlicht. Ich bin Simon Fischer und freue mich jetzt, vor allem über das neue Album von Micha von In Extremo zu quatschen. Hi Micha.
Einen wunderschönen guten Tag. Das geht ja runter wie Öl, die Anmoderation.
Ja, endlich ist das Ding draußen, oder? Ihr musstet ja noch eine Woche länger warten, als es euch eigentlich lieb gewesen wäre. Warum denn eigentlich? Was hat da so lange gedauert?
Es gab wirklich Lieferschwierigkeiten, ohne Quatsch. Weil die kommen irgendwie nicht hinterher, weil viele Leute veröffentlichen irgendwie und es auch nicht mehr so viele Presswerke gibt wie früher. Und das ist der Hauptgrund. Und die Leute hätten praktisch, einige hätten das eine Woche später bekommen, nach VÖ. Und wir haben es einfach hingesetzt und haben gesagt, okay, wir machen das einfach eine Woche später und 7 Tage. Komm, ist ja nicht schlimm, oder?
Das heißt, blöd gesagt, in der Fabrik hatten sie Probleme mit ihrem CD-Brenner.
Absolut. Ist wirklich so.
Über die Platte, über die wollen wir gleich noch ganz genau im Detail reden. Aber ihr habt ja auch noch einen anderen Grund zum Feiern. Euch gibt es ja jetzt bald seit 30 Jahren. Wie bewusst ist euch das denn eigentlich, dass ihr seit 30 Jahren schon in der Formation Musik macht?
Also, wie bewusst ist eine total gute Frage. Es wird mir einfach bewusster denn je. Weil ich habe auf der ganzen Burgentour diesen Sommer immer angekündigt, dass wir auf der Lorelei 3 Tage feiern werden zum 30-Jährigen. Und dann bei der Ansage wird mir bewusst, 30 Jahre, also wer hätte das gedacht? Das ist mir schon ziemlich bewusst, Obi. Und das ist einfach mega.
Wie, sagen wir jetzt mal, demütig bist du dann vielleicht nach all der Zeit, wenn du jetzt mal zurückdenkst, wo ihr angefangen habt, dass ihr jetzt schon so lange einfach eure Musik machen könnt?
Also Demütigkeit habe ich nach wie vor und das glaube ich noch mehr als damals. Ich glaube, ich kann auch für die ganze Band sprechen. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich stelle mich wirklich 2-mal eine Woche vor den Spiegel und sage Dankeschön. Ich meine, wer hätte das gedacht? Wir haben, es hört sich arrogant an, wir haben 1,8 Millionen Platten verkauft. Uns haben sie früher belächelt. Wir haben viel gesehen, wir sind fast in der ganzen Welt rumgekommen. Das ist einfach, für mich ist auch keine Arbeit, obwohl es viel Arbeit ist. Für mich ist es ein Geschenk des Himmels. Das meine ich wirklich so, wie es ist.
Und ihr habt am Anfang von eurer Karriere auch, glaube ich, wahnsinnig viel dafür getan, oder? Ich habe gelesen, ihr habt am Anfang eure CDs noch selbst auf Mittelaltermärkten verkauft.
Ja, und davor auch noch Kassetten. Selbst eingepackt, unterschrieben und so weiter und so fort. Das haben wir alles durch, ja. Und gespielt, wo eine Steckdose war.
Ja, selbst gebrannt auch noch?
Stellenweise.
Ja, da passiert zumindest sowas wie jetzt mit den Presswerken nicht, wenn man es selber in der Hand hat.
Das stimmt, ja. ist aber auch nicht so gefährlich dann auch.
Ja, das habt ihr jetzt bei eurer neuen Platte Wolkenschieber nicht mehr tun müssen. Das Ding, das verkauft sich ja eigentlich quasi von allein. Vielleicht ja auch, weil ihr es zusammen mit einer Flasche Bitter verkauft. Warum passt denn ausgerechnet der Bitter denn so gut zu euch?
Also die Geschichte ist ja vom Wolkenschieber, von dem Song selber. Unser Bassist Kai kommt aus einer Apothekenfamilie. Und es gab wirklich im 18. Jahrhundert, gab es in der Köpenicker Straße in Berlin eine Apotheke, die einen Wolkenschieber hergestellt hat. Und Kai ist auf diese Geschichte durch seinen Opa oder Vater, das weiß ich nicht mehr genau, drauf gestoßen. Und da haben wir dann den Song und die Musik dazu gestrickt. Und wir dachten, das passt doch einfach, Wolkenschieber, wir machen Schnaps daraus. Und wir haben wirklich eine Vorkostung gemacht. Das ging so ganz kleine Probierflaschen, ob ich so 30, 40 Dinger, bis wir unseren Bitter daraus herstellen konnten, mit der Firma Mampe. Auch so ein Traditionsbetrieb, das passt alles zusammen. Und was uns am Herzen lag, war, dass so wenig wie möglich Zucker in der Flasche ist. Weil bei den ganzen Rezepten, die wir dann vorgelegt bekommen haben, ist einem erstmal bewusst geworden, wie viel Zucker in einer Flasche Schnaps ist. Das ist irre, noch mehr als in einer Cola. So, und dieser Bitter ist einfach zuckerarm, ja.
Und wie gut geht das Ding jetzt runter, das Fläschchen?
Also wir haben natürlich das eine oder andere schon probiert, ne? Und mir schmeckt er sehr gut, weil ich bin jetzt nicht so ein bitterer Typ. Aber wir sind echt alle damit zufrieden, absolut.
Und du hast ja schon gesagt, Wolkenschieber, das ist dieses Zeug und davon soll ja auch so ein bisschen jeder Kummer sofort verblassen. Wie oft muss man den Song hören, bis jeder Kummer sofort verblasst?
Na, das muss jeder für sich selber wissen. In dem Song geht es ja nicht nur ums Trinken oder um den Schnaps, Ich meine, die Welt ist düster genug und ein paar Wolken wegzuschieben und die Sonne durchzulassen, ich glaube, das ist genauso viel wert als ein Schnaps oder noch wertvoller, ja.
Allgemein würde ich aber schon sagen, dass die neue Platte Wolkenschieber ja auch jetzt nichts für trockene Alkoholiker ist, oder?
Ja, natürlich nicht. Ich meine, aber besser zu feiern, als sich in die Ecke zu setzen und Trübsal zu blasen, finde ich.
Warum ist dann das Motiv des Feierns gerade für euch denn eigentlich so groß auf euren Alben? Besonders hier?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Wir sind gute Leute, Menschen. Wie gesagt, die Welt ist düster genug. Es brennt überall, es knistert überall, es ist dunkel. Leute haben schlechte Laune. Und wir sind eigentlich Entertainer und für uns ist es wichtig, einfach auch mal ein bisschen Sonne oder gute Laune in die Welt zu streuen. Also ich persönlich finde das sehr wichtig, ja.
Das heißt, für euch auch wichtig, dann mit anderen Leuten zusammenzuhalten und das zu feiern, was man hat. Und ihr feiert ja auch auf eurer Platte sehr das, was ihr habt. Ihr habt euch viel Unterstützung geholt von anderen Musikern, zum Beispiel von Joey und Jimmy Kelly. Was verbindet euch dann mit den beiden?
Also wenn du den Song hörst, aus Leben gemacht, ist eigentlich die Verbindung, die Kellys haben denselben Wertegang wie wir durch. Die haben auf der Straße angefangen und irgendwann wurden sie belächelt, wie wir, und dann ging es irgendwann ab und keiner kam mehr drumherum. Muss aber dazu sagen, dass Joey und ich nicht nur Kumpels sind, wir sind seit über 30 Jahren richtig dicke Freunde. Ich gehe bei der Familie ein und aus und wir haben auch schon oft mit Joey zusammengearbeitet. Und das, also der Text, also wir haben das alles mal fertig gesagt, Mensch, das passt doch zu den Kellys. Dann habe ich Joey angerufen und Joe sagt, natürlich komme ich. Und er ist ins Studio gekommen und er sagt, der Mitchell Jimmy kommt auch gleich. Ich sage, wieso Jimmy? Ja, der singt besser als ich. Es ist kein Gag. Und dann, ja, dann haben wir das Ding aufgenommen und das ist, wir haben auch ein Video zu dem Song gedreht, aber das kommt später.
Wie sehr glaubst du denn, hilft es dann vielleicht auch, wenn man Musik mit Leuten zusammen macht, die man richtig, richtig gut kennt, die man richtig gerne mag?
Das hilft total. Ich meine, viele denken immer so ein Featuring bringt total viele Pluspunkte, sag ich mal, in Verkaufszahlen, was weiß ich. Das sehen wir gar nicht so. Das ist wirklich so ein Freundschaftsding und das hat diesmal einfach gepasst. Ich kann es gar nicht erklären. Auf dem letzten Album haben wir gar keinen Gast gehabt und diesmal haben wir ein paar mehr gehabt. Obi, das macht einfach Spaß. Und das ist einfach so, ja, so würde ich das für mich erklären, ja.
Und dieser Kelly-Sound, der Folkrock, der passt ja wirklich gut zu euch. Das ist ja relativ logisch. Dann habt ihr auch noch einen Song mit Björn Boot von Santiano aufgenommen. Shanti-Klänge.
Ja, sagt man auch, ach, Santiano, Seemannsromantik und so. Der Björn, der hat mehr Rock'n'Roll als manche Rock'n'Roll-Band in Deutschland, muss ich sagen. Wir kennen uns sehr gut. Ich hatte damals, sag ich mal, die Ehre, beim MTV Unplugged von Santiano mitzuwirken. Sie haben mich gefragt. Und Björn hat zu mir gesagt, Micha, wenn du irgendwann mal was hast, ruf mich an, ich bin dabei. Und wir haben am Tisch gesessen im Studio, der Song war fertig. Und wir sagten, Mensch, aber Basti, sag, Mensch, da passt da Björn dazu. Sag ja, und habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Mensch Björn, wir hätten ja einen Song, irgendwie machst du mit? Sagte, ich bin dabei. Ich sagte, du hast den Song noch gar nicht gehört. Dann hat er gesagt, ich habe dir doch damals schon gesagt, Handschlag ist Handschlag, weißt du so, Scheiß auf die Papiere, ich bin dabei, obwohl er den Song gar nicht gehört hat. Das ist wirklich kein Gag. Und das ist so Oldschool-mäßig, weißt du, da gibt's keine Plattenfirma dazwischen. Das ist ein Handschlag, genau wie bei Joachim Witt. Man kennt sich, das ist eine Legende. Und es ist eine Ehre für uns, dass er mitgemacht hat. Und Joachim kam ins Studio. Habe ihn noch gefragt, was er haben möchte für einen Sprit oder so gewesen. Ne? Nein, das möchte ich nicht. Das ist mir eine Ehre. Und das ist einfach total klasse.
Bei Joachim Witt habe ich tatsächlich zweimal lesen müssen, weil ich finde, so Santiano und Kelly, das klingt ja relativ logisch, dass ihr da musikalisch sehr nah beieinander seid. Aber hier so Neue Deutsche Welle, Goldener Reiter, inwiefern passt denn das zu euch?
Das passt. Also INXEMO hat schon immer Songs gemacht, irgendwie, wenn wir ein Featuring hatten, mit Leuten, womit keiner gerechnet hat. Zum Beispiel Ray Garvey, Silbermond, Thomas D., Henning von H-Blocks und, ne? Ich finde das auch, das hat auch was mit Respekt zu tun. Man hätte auch eine Dudelsack-Band fragen können, sage ich mal. Das ist Quatsch, das machen wir selber. Und ich finde, wenn man, dass das so Yin und Yang, mehr geht eigentlich nicht. Und das hat was mit Respekt zu tun. Und ich finde das total schön, so auch Grenzen auszuprobieren.
Wir haben gerade schon viel über die Inhalte gesprochen. Es geht vor allem viel ums Saufen, Feiern, aber ja nicht nur. Ihr seid auf der Platte auch sehr politisch geworden. Euer Bassist Kai Luther hat gesagt, dass Katzengold einer der politischsten Songs wäre, den ihr je geschrieben hättet. Worum geht's denn da?
Ach, das ist natürlich, auf was es geht, das muss jeder für sich selber rausziehen. Ne? Deutsche Texte zu erklären, ist sowieso immer ein bisschen komisch. Wir haben damals schon mit Lied Vaterland haben wir schon mal was Politisches gemacht. Wir haben auch mit Quid pro Quo damals, mit dem 2016er Album, haben wir Quid pro Quo gehabt, was politisch ist. Und jetzt mit Katzengold. Wir sind nicht die Band, die jetzt eine Brechstange nimmt oder einen Zeigefinger drauf tut und sagt, so, du und du hast das gemacht und das und das und das ist falsch. Wir umschreiben das schon ganz gut. Und jeder kann sich daraus selber was ziehen. Und wenn man wirklich mit offenen Augen durch die Welt geht, es ist eigentlich schlimm, was gerade so passiert, ne? Ohne näher darauf einzugehen. Und das ist, Katzengold ist genau richtig. Dumm, 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 Dummheit, weißt du? Und leider lassen sich Menschen immer zur Dummheit verleiten. Und Katzengold ist einfach, ist ein politischer Song. Und es ist auch mal wichtig, Flagge zu zeigen. Das ist natürlich auch ein sehr großer Aspekt, ohne mit einem, wie gesagt, mit der Brechstange oder mit einem Zeigefinger drauf zu tippen. Ja.
Warum war es euch denn genau jetzt so wichtig zu sagen, hey, komm, wir müssen jetzt mal mit einer ganz klaren Botschaft rausgehen?
Ja, jetzt löcherst du gut, ja. Ja, das ist einfach, was heißt wichtig? Ich meine, guck dich um, was gerade auf der Welt los ist. Ist auch allgemein, ist ja nicht nur in einem eigenen Land gemeint. Überall brennt es, überall ist es Krieg, nur noch Missgunst, jeder ist neidisch oder ist oder Hass oder Verschwörungssachen und so weiter und so fort. Und da muss man einfach mal eine Flagge im Wind halten, muss sagen, damit sind wir nicht einverstanden. Und ich glaube, das haben wir mit diesem Song gemacht.
Wie kommt das Ganze bei eurer Fanbase an? Kann man dann sagen, hey, das lohnt sich auf jeden Fall?
Also das, was ich jetzt gelesen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir eine Platte rausbringen, versuche ich immer so wenig zu mög wie möglich zu lesen, weil aber man macht halt trotzdem. Und bei den meisten kommt es ist einer der Favoritensong und was ich sehr gut finde, ja.
Das heißt schon überwiegend sehr positives Feedback darüber.
Total, absolut.
Das heißt, könntet ihr euch dann vorstellen, wenn das positiv, wenn das Feedback darauf so positiv ist, vielleicht doch mal mehr politische Songs zu machen?
Das kann natürlich alles passieren, aber wir haben jetzt mal dieses Album rausgebracht. Das war eine Menge Arbeit und über das nächste Album sprechen wir später. Aber natürlich, es liegt auf der Straße und Missgunst und alles, was man so erlebt oder wenn man sich umguckt, es ist einfach wichtig, sowas mal zu sagen. Aber ohne, wir wollen aber keine politische Band werden. Und das ist auch bei In Extremo fehl am Platz. Wie gesagt, einfach mal die Flagge im Wind zu halten und sagen, was man darüber denkt. Und das finden wir wichtig und damit ist auch gut.
Machen wir noch mal ein ganz neues Thema auf. Viele eurer Texte, eure Melodien, die basieren ja auf Geschichten, auf Erzählungen, auf Sagen oder auch auf Volksliedern aus ganz Europa. Die sammelt ihr so für eure Musik zusammen und gebt ihnen dann einfach eine Plattform, macht dann einfach Kunst daraus. Seht ihr euch vielleicht auch manchmal dann vielleicht so ein bisschen wie die modernen Brüder Grimm?
Oh, gute Aussage. Ja, vielleicht das, ja. Ich meine, wir haben immer irgendwelche alten traditionellen Sachen verwurstet, sage ich mal, oder umgeschrieben und was gemacht. Das liegt der Ursprung liegt daran von früher, als wir auf den mittelalterlichen Märkten gespielt haben. Man hat sich damit beschäftigt mit der Cantiga Santa Maria, mit der mit Rimbaud. Man hat sich beschäftigt mit Villon oder mit der Carmina Burana. Und uns ist total wichtig, dass wir die Wurzeln nicht verlieren. Und deshalb machen wir immer wieder solche Songs und recherchieren rum, die Zaubersprüche oder jetzt Olafur auf dem neuen Album, Sagen oder alte Geschichten. Wir finden es total wichtig, dass man die Wurzeln nicht verliert. Und für die Leute, die uns von früher kennen, ist das auch total wichtig. Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe auf Deutsch gesagt.
Das, was ihr macht, das kann man dann schon als europäische Kulturarbeit eigentlich bezeichnen, oder?
Es gibt zum Beispiel, wenn du es erwähnst, also wir hatten mal so ein Schreiben bekommen aus den Niederlanden. Durch die Merseburger Zaubersprüche haben irgendwelche Orten Lehrer waren da Fan von. Und das ist mittlerweile in Holland mit unserer Musik im Deutschunterricht durch alte traditionelle Musik oder Schriftzeichen im Lehrplan. Das ist total verrückt.
Du hast ja vorher schon darüber gesprochen, wieder so ein bisschen gemeinsame Nenner zu finden, was Verbindendes zu finden. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt darüber sprechen, diese ganzen europäischen Texte zusammenzutragen, inwiefern hat dann vielleicht auch das jetzt mal auf ganz Europa gedacht, etwas Verbindendes?
Also Musik verbindet sowieso im Allgemeinen, ob das in Europa oder in anderen Ländern ist. Musik bedarf auch nicht immer irgendeiner Sprache. Das haben wir gemerkt, als wir, wenn wir früher in Russland gespielt haben oder in ganz Südamerika oder selbst in Japan haben die Leute Texte mitgesungen und das verbindet einfach. Aber die Leute beschäftigen sich oft damit und recherchieren, was das bedeutet, was es das heißt. Ja, weil die Welt ist global. So würde ich das eigentlich beantworten. Und wir haben das immer gemacht, auch wir waren Vorreiter, auch wie so ein, sag ich mal, so ein altes Musikgut irgendwie weiter zu verbreiten. Und das ist auch in Extremo.
Ich will noch mal ganz kurz zum Anfang springen. 30 Jahre in Extremo, die stehen vor euch. Was erwartet denn uns Fans? Worauf können wir uns freuen?
Also das ist alles schon in Sack und Tüten, auch die ganzen Bands. Wir werden das wie beim 20-Jährigen machen. Wir werden 3 Tage auf der Lorelei, 2025, das erste Septemberwochenende, eine Riesenparty machen. Es sind jeden Tag das Line-up, alles steht schon fest. Wir gehen auch demnächst damit raus. Ich kann jetzt noch nicht so viel verraten. Wir machen einen Riesenfass auf, das 3 Tage lang. Wir haben es beim 20-Jährigen damals gemacht. Wir haben die Lorelei 2 Tage ausverkauft und jetzt machen wir es 3 Tage. Ich hoffe, es kommen genauso viele Leute und ist den Leuten noch in Erinnerung. Auf alle Fälle werden wir 3 Fässer ausmachen. Und man kann sich über die ein oder andere Überraschung jetzt schon freuen.
Und wenn das dann nur eine halb so große Feier wird, wie die Feste, über die ihr in Wolkenschieber singt, ja, dann kann sie einfach nur geil werden.
Ja, ich hoffe das, ja.
Micha, vielen Dank dir.
Ich danke dir.
Das waren die Lokalhelden auf Rockantenne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Interviews und alle weiteren Rockantenne-Podcasts findest du auf rockantenne.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere oder folge deinem Lieblingspodcast, um keine Folge mehr zu verpassen.